Let's talk about tax, die Steuernews presented by FIDAS.
Heute geht es um den Sanierungsplan.
Willkommen zum FIDAS-Podcast. Ja, was passiert, wenn ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät und insolvent wird? Welche Möglichkeiten gibt es mithilfe eines Sanierungsplans, um dieses Verfahren vielleicht abzufedern? Ich habe mir wieder einen Experten eingeladen, den Magister Dr. Franz Balig, und sage erstmal, hallo Franz, schön, dass du da bist.
Herzliches Grüß Gott, darf ich wünschen.
Ja, so, legen wir doch gleich mal los. Was mich natürlich jetzt interessiert, was ist denn genau so ein insolvenzrechtlicher Sanierungsplan?
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie diesen Podcast gewählt haben. Wieder verbunden mit meiner Hoffnung, dass es Ihnen neue Erkenntnisse, zumindest Gedankenanregungen, übermittelt. Nun zur konkreten Frage. Unter einem Sanierungsplan versteht man einen gerichtlichen Vergleich, abgeschlossen zwischen der Gläubigerschaft und dem Schuldner im Zuge eines Insolvenzverfahrens. Das kann ein Sanierungsverfahren sein, mit ohne Eigenverwaltung oder auch ein laufendes Konkursverfahren. Zudem ist im Zuge eines solchen Insolvenzverfahrens halt kommt, wenn dadurch Aussicht auf eine bessere Befriedigung der Gläubiger besteht als durch die Verwertung der Konkursmasse. Und der Sanierungsplan ist im Endeffekt das als wichtigstes Instrument zur Sanierung des Schuldners bzw. seines Unternehmens hier einzustufen, weil es insbesondere zu teilweisen Schuldnachlässen hier kommen kann. Das heißt, für den Schuldner stellt der Sanierungsplan eine besondere Rechtswohltat vor, praktisch die finanzielle Sanierung, weil er durch die spätere vollständige Erfüllung eines solchen Sanierungsplans hier in Folge schuldenfrei werden kann. Das heißt, der Sanierungsplan ist ein gerichtlich bestätigtes Übereinkommen, wo die Ansprüche aller Blanko-Insolvenzgläubiger in gleicher Art zu befriedigen sind. Und was wichtig ist, der Schuldner braucht seinen Insolvenzgläubigern den Ausfall, den sie erleiden, wenn er den Sanierungsplan vollständig erfüllt, später nicht mehr entsprechend zu ersetzen.
Ah, okay, das ist schon mal ein guter Vorteil. Und jetzt, du hast ja von Schuldner und Gläubiger gesprochen. Welchen Sanierungsplan kann denn ein Gläubiger erwarten?
Naja, es gibt die sogenannte Mindestvoraussetzung einer Quote. Und zwar, der Schuldner muss eine mindestens 20-prozentige Sanierungsplanquote an die Insolvenzgläubiger zahlbar binnen 2 Jahren hier anbieten. Falls der Schuldner kein Unternehmer mehr ist oder ein Unternehmer, zum Beispiel der Schlossermeister, infolge zum Nichtunternehmer geworden ist, indem er halt eine unselbstständige Tätigkeit nachgeht, hier kann er die Gläubigerschaft um Zustimmung eines Sanierungsplans mit einer Zahlungsfrist von bis zu maximal 5 Jahren hier beantragen. Allerdings darf man sich durch diese Mindesthöhe der 20-prozentigen Sanierungsplanquote jetzt nicht täuschen lassen. Das Gericht, das heißt die zuständige Insolvenzrichterin oder der Richter bzw. bestellte Masseverwaltung, das ist meistens eine Rechtsanwaltskanzlei, hat hier diesen Sanierungsplan, wenn er von Schuldner eingebracht worden ist, einer sogenannten Angemessenheit und Erfüllbarkeitsprüfung zu unterziehen. Was ist das wieder, diese Angemessenheit und Erfüllbarkeitsprüfung dieses Sanierungsplans? Naja, gehen wir mal zur Angemessenheitsprüfung. Hier hat die Insolvenzverwaltung zu prüfen, welche Insolvenzquote Konkursgläubiger die Gläubiger für den Fall der Zerschlagung oder der Verwertung des Unternehmens zu erwarten. Darunter kann man auch verstehen, dass unter Umständen ein gesamtes Unternehmen durch die Masseverwaltung verkauft wird. Und man sagt dazu in der Fachsprache, das ist die sogenannte fiktive Konkursquote. Und ist diese fiktive Konkursquote höher als diese 20-prozentige Sanierungsplan-Mindestquote? Nehmen wir an, 35% wäre die fiktive Konkursquote als fiktives Beispiel. Dann wäre dieser Sanierungsplanvorschlag, obwohl er rechtlich zulässig ist, aber als untauglich einzustufen und einem untauglichen Sanierungsplan, weil eben in unserem fiktiven Beispiel 35% Konkursquote ist mehr als 20%, dann vom Insolvenzgericht nicht die Zustimmung erteilt werden kann. Warum kann diese Zustimmung nicht erteilt werden? Das Gericht sagt ganz einfach, naja, die Gläubiger würden im Konkursfall bei der Verwertung 35% bekommen und daher beim Sanierungsplan bietet der Schuldner nur 20% an. Es kann nicht sein, dass hier die Gläubiger dann schlechter gestellt sind. Das wäre also hier der große Stolperfalle, dass also hier diese Angemessenheitsprüfung hier entsprechend hier immer zu beachten ist. Und der zweite Sachverhalt ist die sogenannte Erfüllbarkeitsprüfung. Hier hat die Insolvenzverwaltung zu prüfen, die fristgerechte Bezahlung der angebotenen Quoten entsprechend zu erwarten ist. Wenn ich noch einmal zu dem Beispiel zurückkommen darf mit der fiktiven Konkursquote 35% und wir haben jetzt einmal geboten die gesetzliche Mindestquote von 20%, dann könnte ich als Schuldner hier jetzt einmal den Sanierungsplan noch kurzfristig auf zumindest 37% verbessern. 37% ist mehr als 35, ist rechtlich okay, ist auch im Gläubigerinteresse. Allerdings muss ich natürlich dann auch die Erfüllbarkeitsprüfung bestehen. Weil Insolvenzverwaltung sagt natürlich, na, zuerst, lieber Schuldner, hast du nur 20% angeboten. Jetzt musst du halt, damit diese Angemessenheitsprüfung sozusagen erfüllt ist, auf 37% gehen. Bist du auch in der Lage, diese 37%, die du jetzt geboten hast, im Zeitraum von 2 Jahren entsprechend zu erwirtschaften, zu erfüllen? Und das kann dann im Endeffekt auch eine massive Stolperfalle sein, sich zu einer massiven Stolperfalle entsprechend entwickeln. Das heißt, bitte kurz zusammengefasst, bitte nicht täuschen lassen von den mindestens 20% Sanierungsplanquote. Man muss immer die Angemessenheit und Erfüllbarkeitsprüfung bestehen. Natürlich, in der Praxis kommt es sehr oft vor, dass gar nichts mehr da ist bei einem Unternehmen, dass die Konkursquote vielleicht nur 5% beträgt. Na, dann ist natürlich die Mindestquote von 20% als tauglicher Sanierungsplan-Sachverhalt entsprechend einstufbar.
Sehr wichtig. Also ganz tolle Tipps. Danke. Und gibt es dann noch was, das unbedingt für den Schuldner zu beachten ist?
Naja, wie ich schon bereits dargestellt habe, braucht der Schuldner seinen Insolvenzgläubiger den Ausfall, den sie erleiden, später nicht mehr zu ersetzen. Aber er muss auf die sogenannten Aus- und Absonderungsberechtigten aufpassen. Was ist denn das wieder? Aussonderungs- und Absonderungsberechtigte. Na, Aussonderungsansprüche umfassen alle jene Sachen, die sich beim Schuldner befinden, diesem jedoch ganz oder teilweise nicht gehören. Denken wir zum Beispiel an das Leasing-Auto. Die Leasinggesellschaft verliert nicht das Eigentumsrecht am Auto. Ja, wenn es rückständige Leasingraten geht, dann würden die im Rahmen des Sanierungsplansachverhaltes inkludiert werden. Aber das Leasing-Auto bleibt bei der Leasinggesellschaft. Oder wenn wir an das eher komplexe Thema Eigentumsvorbehalte denken, ja, der Lieferant verliert nicht seinen Anspruch im Rahmen des Eigentumsvorbehaltes. Nur, das wird rechtlich ein bisschen kompliziert. Ja, das würde jetzt hier unsere Zusammensetzung meines Erachtens zeitlich zu sehr belasten. Also wenn es um Eigentumsvorbehalte geht, hier unbedingt zu beachten, dass es hier um einen Ausführungsanspruch geht und hier juristische Hilfe auf jeden Fall dazu zu nehmen. Und das Zweite, was man auch bedenken muss, sind die sogenannten Absonderungsansprüche. Was ist das wieder? Na, ganz einfach. Das ist die Hypothek einer Bank auf einer Liegenschaft. Und diese Bank mit ihrer Hypothek, die es besichert im Rahmen dieser Hypothek als besichert im Regelfall einstufbar ist, verliert nicht diese Hypothek, sondern im Rahmen dieser Hypothek nimmt sie am Sanierungsplan nicht teil und verliert dementsprechend auch im Rahmen dieser Hypothek keine Ansprüche. Nur Blankogläubiger nehmen am Sanierungsplan teil. Und dann gibt's noch die Stolperfalle redlicher Schuldner.
Okay, das klingt spannend. Erzähl mir, was ist denn ein redlicher Schuldner?
Naja, wichtig ist eines, nur ein redlicher Schuldner darf hier diese Entschuldungspotenziale, diese Entschuldungsmöglichkeiten der Insolvenzordnung hier in Anspruch nehmen. Und wenn ein Schuldner zum Beispiel wegen betrügerischer Glieder rechtskräftig verurteilt ist, dann kommt so ein Sanierungsplan nicht mehr in Frage, weil dann dieser Schuldner eben nicht mehr als redlicher Schuldner einstufbar ist, er ist eben hier entsprechend verurteilt worden. Was versteht man unter betrügerischer Grieder? Die vorsätzliche Verringerung des Vermögens. Vorsätzliche Verringerung des Vermögens. Und diese betrügerische Grieder, Sachverhalt, dieses Potenzial kann natürlich auch jetzt hier sehr beachtlich hier zu sein, hier hinsichtlich Nichtigkeit eines Sanierungsplanes, wird nämlich der Schulder innerhalb 2 Jahre nach Bestätigung des Sanierungsplanes wegen einer betrügerischen Grieder rechtskräftig verurteilt, dann werden rückwirkend alle Schuldennachlässe, die er bekommen hat, dann rückwirkend aufgehoben. Er ist dann rückwirkend nicht mehr entschuldet, dieser Schuldner, und es kommt zu einer Wiederaufnahme des Insolvenzverfahrens.
Ja, ich habe wieder viel gelernt, lieber Franz, und vor allem eines, man braucht einen Profi an seiner Seite, um so ein Sanierungsverfahren sauber zu durchlaufen und damit auch entsprechend das Ganze abzuwickeln. Vielen Dank für diese spannenden Informationen, und wer mehr wissen will, der wendet sich an die FIDAS-Experten. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Tax, presented by FIDAS.